Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Das ist das Rabe Info am Dienstag, den 16. September. Herzlich willkommen. Heute geht es bei uns um diese Themen. Grönland in Bern. Eine Ausstellung im Bernischen Historischen Museum rückt Gegenstände aus Grönland in den kolonialen Kontext. Man lerne etwas über
die Schweiz, über schweizerische Museumspraktiken, über das Sammeln von solchen Objekten und auch über die Sammler und Sammlerinnen, die diese Objekte ans Haus gebracht haben.
So Mirascha, Kuratorin der Ausstellung. Dann ein weiteres kühles Thema. Die Gletscher in den Alpen schmelzen dahin. Ein würdeloser Prozess, das findet der Filmemacher Harry Putz.
Weil wir ja wissen, dass wir unserem Planeten damit etwas antun.
Sein Film Requiem in Weiß ist diese Woche am Filme für die Erde Festival zu sehen. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet heute Sarah Heinzmann. Schön, dass ihr uns zuhört.
Rabe Info.
Soweit die Übersicht über die heutige Sendung. Wir kommen zu den aktuellen Meldungen des Tages. Israel beginnt mit der Bodenoffensive in Gaza-Stadt. Das sagen zwei israelische Beamte gegenüber CNN. Simon Keller mit den Details.
Der Einmarsch begann am Stadtrand von Gaza-Stadt, wo das israelische Militär in der vergangenen Woche seine Luftangriffe verstärkt hat. Gaza brennt, so die Worte des israelischen Verteidigungsministers Israel Katz. In der Nacht auf heute sind bei israelischen Luftangriffen in Gaza-Stadt 37 Personen getötet worden. Die Bodenoffensive sollte erfolgen, nachdem das dicht besiedelte Stadtgebiet geräumt wurde. Doch bislang hat nur ein Bruchteil der Bevölkerung das Gebiet verlassen. Hunderttausende harren noch immer in Gaza-Stadt aus. Die Menschen hungern, denn Israel hat Hilfslieferungen blockiert.
Während Israel in Gaza-Stadt einmarschiert, stellt nun auch ein UN-Gremium fest, dass Israel mit seinem Krieg in Gaza einen Genozid begehe.
Bei einer Pressekonferenz heute Morgen in Genf erklärte das Gremium, dass 4 der 5 Definitionspunkte von Genozid erfüllt seien. Diese wären Tötung, Verursachung schwerer körperlicher oder seelischer Schäden, vorsätzliche Schaffung von Lebensbedingungen, die auf die Vernichtung der PalästinenserInnen abzielen, und das Verhängen von Maßnahmen, die Geburten verhindern sollen. Das Gremium bezieht sich auf die Definition der Konvention über die Verhütung von Genozid von 1948. Er verlangt dringende Maßnahmen zum Stopp des Genozids in Gaza. Zuletzt anerkannte die International Association of Genocide Scholars in ihrer Resolution, dass Israel in Gaza einen Genozid begeht.
Wir schauen in die Karibik.
Die USA hat erneut ein Schiff aus Venezuela angegriffen. Dabei kamen 3 Personen ums Leben. Das Schiff soll Drogen in die USA transportiert haben, so die Rechtfertigung des US-Präsidenten Donald Trumps. Bei den Getöteten handle es sich um Terroristen. Konkrete Belege dafür, dass es sich um ein Boot von Drogenhändler gehandelt habe, legte Trump laut der deutschen Tagesschau nicht vor. Von Venezuela gibt es bisher keine Stellung. Anfang September wurden bei einem ähnlichen Angriff bereits 11 Menschen getötet.
In die Schweiz. Wir kommen zu den Mitteilungen aus dem Bundeshaus. Der Ständerat will Kantonen Vorgaben zur Sozialhilfe machen.
Asylsuchende, vorläufig aufgenommen und Personen mit Schutzstatus S sollen nach dem Willen des Ständerats in jedem Fall weniger Sozialhilfe erhalten als die ansässige Bevölkerung. Er hat eine entsprechende Motion angenommen. Justizminister Beat Jans wandte vergeblich ein, für die vom SVP-Ständerat Marco Giese aufgeworfenen Fragen seien die Kantone zuständig. Zudem gebe es keine sachlichen Gründe für eine Ungleichbehandlung verschiedener Gruppen von AusländerInnen mit Aufenthaltsbewilligung.
Die Dauer der Schweizer Rekrutenschule soll flexibler werden.
Darin sind sich die eidgenössischen Räte einig. Noch uneins sind sie sich aber bei der Frage, ob im Gesetz eine Mindestdauer für diese Grundausbildung von SoldatInnen festgeschrieben werden soll. Bei der Beratung einer vom Bundesrat vorgelegten Änderung des Militärgesetzes hat sich der Nationalrat am Montag für die Formulierung ausgesprochen, dass die Rekrutenschule künftig längstens 18 Wochen dauert. Derzeit dauert sie prinzipiell 18 Wochen.
Alle volljährigen SchweizerInnen sollen abstimmen und wählen können.
Auch Menschen mit geistiger Beeinträchtigung. Das Parlament will dazu die Bundesverfassung ändern. Nach dem Nationalrat hat am Montag auch der Ständerat einer entsprechenden Motion zugestimmt.
Bis Mitte 2025 hat die Schweiz den USA im Zusammenhang mit dem Kauf von 36 F-35 Kampfjets 870 Millionen Franken überwiesen.
Bis Ende Jahr dürfte die Schweiz dann 1 Milliarde Franken bezahlt haben. Das hält der Bundesrat in einer schriftlichen Antwort zur Fragestunde des Nationalrats fest. Die Zahlungen erfolgten quartalweise und würden fortgesetzt, weil ein rechtsverbindlicher Vertrag vorliege.
Wir machen weiter mit den Meldungen aus dem Bundeshaus. Zivilrechtliche Sammelklagen wird es in der Schweiz nicht geben.
SchweizerInnen sollen keine zivilrechtlichen Entschädigungen durch Sammelklagen einfordern können. Mit 30 zu 13 Stimmen und mit 2 Enthaltungen lehnte der Ständerat am Montag ein Eintreten auf die Vorlage ab, von der zuvor schon der Nationalrat nichts hatte wissen wollen. Damit ist der vom Parlament aufgeforderte und 2021 vom Bundesrat präsentierte Gesetzesentwurf vom Tisch.
Die Schweiz soll sich grundsätzlich am Asylsolidaritätsmechanismus der EU beteiligen können.
Darin sind sich die Nationalrat und Ständerat nun einig geworden. Ob und wie die Schweiz mitmacht, entscheidet sie selbst. Dieser Asylsolidaritätsmechanismus soll EU-Mitgliedstaaten entlasten, wenn dort viele Geflüchtete und MigrantInnen ankommen. Er sieht die Übernahme von Geflüchteten und MigrantInnen vor, aber auch Unterstützung mit Geldmitteln und operativen Hilfen.
Und damit zum Schluss noch zu einer Nachricht aus Bern.
Das Bundesamt für Straßen Astra hat im Berner Wiesloch 3 neue Weiher und artenreiche Wiesen angelegt. Die Ersatzmaßnahme soll den Verlust von Wildhecken beim Bau des Autobahnwerkhofs am Schermenweg ausgleichen. Das berichtet das Astra. Die Pflege der Flächen übernimmt ab 2026 Stadt Grün-Bern. Finanziert wird sie während 15 Jahren durch das Astra.
Das waren die Nachrichten des Tages mit Redaktionsschluss um 10.45 Uhr. Verantwortlich Simon Keller und Sarah Heinzmann. Damit noch zum Wetter. Morgen Mittwoch wird es sonnig bei erneut 20 Grad.
Rabe Info.
Ein Kajak hängt im Raum. Eines der 150 Objekte, das durch Schweizer Grönland-Expeditionen nach Bern gelangten. Diese Gegenstände aus dem dänischen Kolonialgebiet landeten in der Grönland-Sammlung des Bernischen Historischen Museums. Die Ausstellung «Grönland in Sicht» zeigt die Gegenstände mit Einbezug der kolonialen Perspektive. Simon Keller war vor Ort.
Türkis- und blaufarbene Eislandschaften, Hundeschlitten und endlose Weite. Mit diesem Bild bricht die Ausstellung im Bernischen Historischen Museum. Mira Schaar hat Grönland in Sicht kuratiert. Der Impuls für die Ausstellung kam vom benachbarten Alpinen Museum der Schweiz, kurz ALPS.
Wir sind im Gespräch darauf gekommen, dass wir hier am Museum eine historische Grönlandsammlung haben, die einfach bislang im Depot lag, mit der wir keine Forschung gemacht haben. Also und da lag eigentlich nichts vor. Die Idee war, diese Sammlung doch endlich mal wieder der Öffentlichkeit zu zeigen. Und dann haben wir eben überlegt, was kann man damit machen, weil wir tatsächlich so wenig dazu an Forschung vorliegen hatten, es kein Projekt gab. Aber unser Interesse war eben keine klassische ethnografische Ausstellung zu machen.
also nicht eine andere Kultur und ihre Gegenstände näher bringen, sondern eine historische Annäherung war das Ziel. Dabei erfahren die Menschen weniger über Grönland, sondern
sehr viel mehr über die Schweiz, über schweizerische Museumspraktiken, über das Sammeln von solchen Objekten und auch über die Sammler und Sammlerinnen, die diese Objekte ans Haus gebracht haben.
Anfangs des 20. Jahrhunderts kamen die Objekte ins Haus. Dabei wanderten sie erstmals in die damals völkerkundliche Dauerausstellung. Man sei stolz darauf gewesen, die Objekte nach Bern zu holen, so Mira Schaar. Doch die Beschaffung der Exponate stand in Zusammenhang mit dem Kolonialismus.
Also wir sind ein historisches Museum mit einer ethnografischen Sammlung und wir sehen es eben auch insbesondere als unsere Aufgabe, diese koloniale Geschichte der Sammlung zu hinterfragen. Das machen wir in dieser Ausstellung, indem wir 5 Fragen ganz zentral setzen, die auch diese Ausstellung strukturieren. Alle führen uns eigentlich dahin, wie die Welt gestaltet war, in der diese Objekte gesammelt wurden. Und das ist eben eine koloniale Welt gewesen und deswegen sind diese Sammlungen heute auch noch kolonial.
Wollen wir schon mal los? Ja, genau.
Durch den silbernen Vorhang hindurch führt mich Mira Schaar in den ersten Teil der Ausstellung. Ein silbernes Band führt durch den ganzen Raum, reflektiert das Licht, schimmernd wie Wasser, ein grönländischer Frühling. Vor uns Abenteuerroman auf einem Regal und ein Bildschirm mit zeitgenössischen Ferienfotos von Schweizer AntarktistouristInnen. Woher kam die Faszination der polaren Welt? Zu Beginn des 20. Jahrhunderts lief die Polarforschung heiß, erklärt Mira Schaar.
Und das ist etwas, was gerade medial, also in Zeitungen, auch durch Film schon, vor allen Dingen auch Literatur, die das als Abenteuer darstellt, also sehr populär gemacht wird. Und das führt natürlich dazu, dass es ein großes öffentliches Interesse an der Polarforschung gibt und gerade diesen Eroberungsreisen. Gleichzeitig ist das so ein Feld, wo Helden der Moderne generiert werden, also Männer, die sich so in der Kälte bewähren können. Das sieht man auch gerade bei der Abenteuerliteratur, die drumherum entsteht.
Neben der Abenteuerromantik spürte die Schweiz eine weitere spezifische Verbundenheit zum antarktischen Raum.
Man hat ja selbst Gletscher. Man hat sehr viel Expertise im Bereich gerade der Erforschung von Gletschern und der Arbeit mit diesen geografischen Räumen. Und das ist auch der Grund, warum die Schweiz heute als Beobachterin im Arktischen Rat einsitzt. Das ist eine Institution, die eigentlich der Vermittlung von Interessen zwischen den arktischen Ländern und den indigenen Communities, die in diesen Ländern leben, dient. Und die Schweiz versteht sich und hat sich auch beworben für diese Position mit dem Argument, sie sei eine vertikale Arktis.
Die Schweiz als vertikale Arktis. Aus dieser Schweiz machten sich dann 1909 und 1912 und 13 2 Expeditionen nach Grönland auf. Alle bis auf ein Objekt dieser Ausstellung kamen aus den Expeditionen ans Museum. Wozu dienen denn die ethnografischen Objekte hier?
Gerade polare Objekte waren zu diesem Zeitpunkt und noch weit ins 20. Jahrhundert ein sehr beliebt, um sich damit schweizerische Urgeschichte zu erklären. Mit einem wissenschaftlichen Instrument, der sogenannten ethnologischen Analogie, mit der man eben archäologische Funde, prähistorische Funde aus der Eiszeit verglichen hat mit den Objekten polarer Menschen aus der Gegenwart, weil sie Ähnlichkeiten aufwiesen. Und dann hat man von der Lebensweise der einen auf die Lebensweise der anderen geschlossen. Also von der Lebensweise lebender Inuit aus dem 20. Jahrhundert darauf, wie man sich Schweizer Rentierjäger und Jägerinnen in der letzten Eiszeit hat vorstellen können.
Darin lag auch eine Problematik. Indigene Menschen wurden häufig als rückständig, unterentwickelt und steinzeitlich betrachtet. In der Ausstellung wird damit gebrochen. Die Grönland-Objekte werden nicht museal präsentiert. Sie haben lange im Depot geruht. Diese Depotsituation wollte das Team rekreieren. Fotografien zeigen, wie die Objekte über die Jahre gelagert wurden. In der Ausstellung werden die Objekte auf großen Lagerwägen präsentiert. Man erfährt viel über die schweizerische Museumspraxis heute und damals. In der Ausstellung gibt es auch Lücken. Diese werden mit ausgestellt.
Was wir hier ausstellen auch, ist gerade die Menge an Wissen, das wir nicht haben. Wir haben hier die Objektnachweise, diesmal nicht als eben kleine Kärtchen mit in die Vitrinen gelegt, sondern es gibt einen Katalog, in dem Besuchende selbst sich erkundigen können, was denn an Wissen über die Objekte da ist und was nicht da ist. Wir wollten nämlich aufzeigen, wie viel tatsächlich damals nicht mitgesammelt worden ist an Informationen über die Objekte.
Dabei war das indigene Wissen überlebenswichtig für die Expeditionsteilnehmenden. Wie wurden Lederstiefel hergestellt? Wie sich mit Hundeschlitten fortbewegen? Im Raum selbst werden Videos gezeigt, die im Rahmen der Grönland-Ausstellung im Alps entstanden sind. GrönländerInnen erzählen von ihrem Alltag, stellen noch heute verwendete Objekte vor. Die Videos helfen Besuchenden, Antworten für die Bedeutung und die Frage nach der Indigenität zu finden.
Uns war es wichtig, diese Frage in den Raum zu stellen und auch zu erklären, was an dem Begriff auch problematisch ist. Denn es ist ja einer, der nur Sinn macht vor dem Hintergrund des europäischen Kolonialismus. Ohne den bräuchte es diesen Begriff nicht. Er entsteht erst dann, wenn weiße Neueinkömmlinge, koloniale Siedler in ein Gebiet kommen, in dem schon Menschen leben. Und dann braucht es eine Unterscheidung zwischen diesen beiden Gruppen. Und gleichzeitig ist es ein Begriff, der im Rahmen von Unabhängigkeitsbewegungen wichtig geworden ist, den Leute für sich selbst benutzen, um für ihre eigenen Rechte einzustehen und dafür zu kämpfen. Also das alles sind so unterschiedliche Aspekte. Und wir können das sozusagen erklären, aber was die Bedeutung heutzutage wirklich ist, müssen die Leute erklären, die sich selbst als indigen bezeichnen würden.
Es sind Antworten, die den Horizont und das Bild von Grönland erweitern und, so hofft Mira Shah, den Besuchenden zusätzliche Fragen auf den Weg mitgeben.
Die Ausstellung «Grönland in Sicht – Perspektiven auf ein koloniales Erbe» ist ab heute zu sehen. Mit dem Eintritt in die Ausstellung «Grönland in Sicht» kann auch die Ausstellung im Alpinen Museum besucht werden. Diese thematisiert ebenfalls Grönland.
Rabe Info.
Gebrochene Hitzerekorde, instabile Ökosysteme, Umweltkatastrophen. Die Klimakrise schreitet voran. Das Filme für die Erde Festival will mit Dokus für Umwelt- und Klimaschutz sensibilisieren. Morgen beginnt die 15. Ausgabe des Festivals. Der Film Requiem in Weiß steht auf dem Programm. Noah Pio hat sich mit dem Regisseur Harry Putz unterhalten.
Es ist Mitte Juli. Nur im Einzugsgebiet des Gletschers ist das Eis durch den Schnee des vergangenen Winters noch geschützt. Die Gletscherzunge liegt schon blank. So ein Sommertag vertilgt 10 bis 20 Zentimeter Eis.
Harry Putz besucht in seinem Film Requiem in Weiß insgesamt 14 Gletscher in Österreich, Deutschland, Italien und der Schweiz. Dabei wird er Zeuge davon, wie rasant das vormals ewige Eis in den Alpen abschmilzt. Der Filmemacher und ehemalige Snowboard-Profi lässt seine Eindrücke im Film von GlaziologInnen einordnen.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass von diesen Gletschern in 20 Jahren nichts mehr übrig ist.
Sagt etwa der Nobelpreisträger Georg Kaser. Der Untertitel des Films lautet «Das würdelose Sterben unserer Gletscher». Die Gletscher selbst haben keine Würde, sagt der Regisseur. Für ihn ist würdelos, wie die Menschheit mit ihnen umgeht.
Das geschieht in erster Linie so schnell, weil wir halt als Menschen so wirtschaften, wie wir wirtschaften, so viel CO2 und Emissionen in die Luft blasen, damit das Klima jetzt so durchdreht. Das ist meiner Meinung nach im höchsten Maße würdelos, weil wir ja wissen, dass wir unserem Planeten damit etwas antun.
Harry Putz stellt sich die Frage, wie ein würdevollerer Umgang aussehen könnte. Dafür besucht er im Film ein Gletscherbegräbnis.
Die Pasterze wird früher als erwartet ihre Zunge verlieren und damit nicht mehr Österreichs größter Gletscher sein. Das stimmt uns traurig, weil wir damit nicht nur eine alpine Naturschönheit verlieren, sondern weil das Abschmelzen dieses Gletschers gravierende Auswirkungen für alle haben wird. Wenn etwas Großes zu Ende geht, dann wirft das existenzielle Fragen auf.
Ein katholischer Priester und eine evangelische Pfarrerin halten eine Trauerpredigt auf die Pasterze, aktuell der größte Gletscher Österreichs. In einer Trauerprozession tragen Menschen andächtig einen aus Eis gehauenen Sarg durch die Berglandschaft.
Ja, ich habe das ganz bewusst gewählt, dass ich dieses Gletscherbegräbnis eingefangen habe. Das wurde ja nicht für den Film inszeniert, sondern das war tatsächlich eine PR-Aktion einer NGO, die aber mit einem tieferen Hintergrund so organisiert wurde.
Damit wird die Trauer darüber, dass die Gletscher verschwinden, zu einem wichtigen Element des Films. Das spiegelt sich bereits im Titel wider. Ein Requiem ist in der katholischen Liturgie eine Trauermesse.
Das hat sich eigentlich erst dann im Schnitt des Filmes hat sich dieser Titel ergeben, wo ich dann gemerkt habe, dass ich Aufnahmen von diesem Gletscherbegräbnis wirklich als Rahmenhandlung in den ganzen Film immer wieder kommen lasse.
Die Trauer sei ihm in den Interviews für den Film immer wieder begegnet, erzählt Putz. Außer bei den VertreterInnen der Tourismusbranche, mit denen er gesprochen hat.
Durchwegs hatte ich das Gefühl, dass diese Trauer gar nicht da ist. Ja? Und eine Angst vor dem Verlust. Es ist mehr ein Ärger darum, dass es ihnen das Wirtschaften erschwert, diese Veränderungen. Und der Versuch, von jede Menge Ausreden zu finden, um das zu rechtfertigen, was sie dort machen.
Harry Putz meint damit, dass etwa Gletscherskigebiete zu Dauerbaustellen werden, um die Verluste zu kompensieren. Ein Umstand, den der Film ebenfalls anspricht. Putz will mit dem Dokumentieren nicht zuletzt selbst einen Teil dazu beitragen, ein Stück Würde wiederherzustellen.
Ich glaube, die Würde können wir wieder zurückgewinnen oder auch den Gletschern wieder zurückgeben, indem wir verstehen und danach handeln und ja, eine Kehrtwende einläuten.
Der Film Requiem in Weiß wird im Rahmen des Filme für die Erde Festivals gezeigt, am Samstag um 18.15 Uhr im Kino Cinemat. Im Anschluss findet eine Diskussion statt.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir sind am Ende angekommen vom Rabe Info am heutigen 16. September. Habt ihr Anregungen, Feedback oder Kritik zu dieser Sendung, dann schreibt uns eine Mail an inforedaktion@rabe.ch. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt's dann morgen wieder. Zum heutigen Info beigetragen haben Noah Pio und Simon Keller. Am Mikrofon Sarah Heinzmann.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.